Und wir hören jetzt gemeinsam Gottes Wort, und zwar den Psalm 42, Sehnsucht nach Gott. Für den Dirigenten ein kunstvoll gestaltetes Lied von den Choraritern. Wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, ja, nach dem lebendigen Gott. Wann endlich werde ich wieder zum Heiligtum kommen und dort vor Gottes Angesicht stehen? Tränen sind meine einzige Speise Tag und Nacht. Ständig fragt man mich, wo ist denn nun dein Gott? Ich erinnere mich an frühere Zeiten, lasse meinen Gedanken und Gefühlen freien Lauf. Wie schön war es doch, als ich mein Volk zu Gottes Heiligtum führte, begleitet von Jubel und Dank, im feierlichen Festzug mit vielen Menschen. Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Mein Gott, tiefe Trauer bedrückt meine Seele. In der Ferne des Jordanlandes und des Hermongebirges denke ich an dich. Vom Berg Misa aus gehen meine Gedanken zu dir. Gewaltige Wassermassen brausen und tosen, so als riefe eine Flut die andere herbei. Du hast sie geschickt, deine Wellen und Wogen rollen über mich hinweg. Und dennoch, am Tag wird der Herr mir seine Gnade schenken, und in der Nacht begleitet mich sein Lied, ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Zu Gott, meinem Fels, will ich sagen, warum nur hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig meinen Weg gehen, bedrängt von meinem Feind? Der Hohn meiner Feinde zerfrisst mich und wie eine tödliche Krankheit. Den ganzen Tag spotten sie, wo ist denn nun dein Gott? Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Ja, er ist mein Gott.
Wir befinden uns gerade in einer Predigtreihe, die heißt Erfahrungen mit Gott. Und wir haben uns verschiedene Erfahrungen angeschaut. Wir haben uns angeschaut Erfahrungen mit Gott in der Schöpfung, Erfahrungen mit Gott in der Bibel, die Erfahrung, Glück zu haben, Glück zu finden bei Gott, die Erfahrung, Zweifel zu haben. Und heute geht es um die Erfahrung, Sehnsucht zu haben nach Gott. Und Sehnsucht ist eine Mangelerfahrung. Wir sehen uns nach Dingen, weil wir Dinge nicht haben, die wir wollen. Immer dann haben wir Sehnsucht, wenn wir etwas wollen und es ist aber gerade nicht da. Das ist die Bedeutung von Sehnsucht. Das heißt, Sehnsucht ist eine Mangelerfahrung, es ist eine Leiterfahrung. Und es ist eine Erfahrung, die jeder Mensch macht. Und Psalm 42, und das habt ihr bestimmt gemerkt, als ihr eben zugehört habt, ist ein Klagepsalm. Da klagt derjenige, der das geschrieben hat. Er klagt Gott sein Leid. Und es ist interessant, die Psalmen, als die zusammengestellt wurden, wurden die aufgeteilt in 5 verschiedene Bücher. Und das wurde wahrscheinlich gemacht, weil die ersten 5 Bücher der Bibel, das sind die ersten 5 Bücher Mose, auch zusammengehören. Und man wollte so eine Parallele schaffen. Und das zweite Buch der Bibel beginnt damit, dass das Volk Gottes in Ägypten ist und versklavt ist. Das heißt, es hat eine Leiterfahrung. Sie erleben Gewalt, Unterdrückung. Es fängt eigentlich mit so einem Herzensschrei an vom Volk Gottes. Und genauso fängt dieser Psalm 42, das zweite Buch von den Psalmen an, wo dieser Psalmist zu Gott schreit und eine Leidserfahrung hat. Vielleicht bist du am Glauben interessiert, du bist hier, weil du dir denkst, es interessiert mich der christliche Glaube, ich will wissen, wie das ist. Und wenn du am Überlegen bist, ist das vielleicht was für mich? Ist das vielleicht etwas Interessantes? Kann ich hier vielleicht was finden, was ich noch nicht habe oder was ich brauche? Dann musst du dir 2 Fragen stellen. Ich glaube, das muss sich jeder Mensch stellen, wenn wir überlegen, worauf wollen wir unser Leben bauen? Und die erste Frage ist es denn wirklich wahr? Ja, wir wollen unser Leben auf Wahrheit bauen, das ist total wichtig. Und die Frage ist, gibt es Gott wirklich? Stimmt das? Ist Jesus wirklich, wer er war? Ist Jesus wirklich gestorben? Ist er wirklich auferstanden? Das sind die Wahrheitsfragen, die wir uns stellen müssen. Aber die zweite Frage ist dieser Glaube, ist diese Weltanschauung, was man es nennen will, ist der existenziell tragfähig? Und das bedeutet, trägt und hält dieser Glaube durch mein ganzes Leben durch und durch alle Erfahrungen, die ich in meinem Leben machen werde. Das heißt, insbesondere auch die schweren Zeiten, insbesondere auch die Leidensphasen, die ich in meinem Leben durchmache, trägt mein Glaube dann. Und wenn beides zusammenkommt, dass ich etwas finde, was wahr ist und es trägt mich für mein Leben, dann bin ich auf der richtigen Spur. Und dieser Psalm wird hoffentlich, und das, ich hoffe, dass mir das gelingt, einen Einblick geben in diese Frage, ist der christliche Glaube existenziell tragfähig? Hält der, wenn es im Leben drüber und drunter geht? Und vielleicht bist du schon ein bisschen weiter auf deiner geistlichen Reise. Du sagst, ich glaube an Gott, vielleicht glaubst du sogar an Jesus und du bist weit auf deiner Reise. Dann ist diese Frage auch für dich relevant. Denn auf jeder geistlichen Reise, auf der wir uns befinden, wird es diese Phasen geben, wo das Leid trifft, wo wir Dinge nicht verstehen, wo es richtig schwer wird. Und die Frage ist dann, wie gehen wir damit um? Und dieser Psalm möchte uns eine Hilfe sein, damit umzugehen. Und ich möchte 3 Sachen anschauen mit euch. Das erste ist, eine Diagnose stellen. Wie geht es denn dem, der diesen Psalm schreibt und der dem betet? Was ist sein Problem? Und dann möchte ich 2 Fehlschlüsse anschauen, die man typischerweise aus so einer Diagnose ziehen kann, und dann am Schluss auf die Gegenmittel für dieses Problem eingehen. Also erst die Diagnose. Der Psalmist hier, der begegnet extremem äußerem Widerstand. Und zwar zuallererst sind da Feinde, die er hat. Er sagt, warum bin ich so bedrängt von meinem Feind? Und Feinde sind Leute, die einem Böses wollen. Die haben nicht das Gute von einem auf dem Herzen, sondern sie wollen einem schaden. Meistens ist es in dem Psalm so, dass es Leute sind, die Krieg führen. Gegner, die vielleicht Land einnehmen wollen, die einen umbringen wollen. Aber in diesem Psalm ist es anders. Da sind die Feinde nicht Leute, die körperlich gewaltsam sein wollen, sondern es sind Leute, die mehr verbal angehen gegen den Beter. Das heißt, es sind Leute, die um ihn rum sind. Es sind vielleicht Nachbarn, vielleicht sind es Arbeitskollegen, Vorgesetzte, Menschen, die er kennt, Menschen, die er tagtäglich sieht. Und das macht es eigentlich noch schlimmer, weil er kann dir nicht so leicht ausweichen. Und die Art und Weise, wie sie ihm das Leben schwer machen, ist durch Spott. Der Hohn meiner Feinde zerfrisst mich wie eine tödliche Krankheit, schreibt er. Ich war mal im Europapark mit einer Gruppe von Jugendlichen und bin in der Achterbahn gefahren und dann gibt es ja immer diese Bilder am Schluss, wo alle die Hände in der Luft haben und so, und dann sucht man sich wieder. Und ich habe mich ganz schnell gefunden und der Grund war, und da hat einer darauf aufmerksam gemacht, hat in die Gruppe gesagt, hey, schaut mal, und hat gelacht. Den Toni erkennt man sofort, das sind die ganz weißen Arme. Und das ist ganz witzig, das war nicht böse gemeint, aber so ein bisschen hat es dann doch an mir genagt, dass ich mich ein bisschen geschämt habe für meine weißen Arme später. Und ich kann mich glücklich schätzen, dass das Beispiel ist, was mir einfällt, denn Spott ist normalerweise viel, viel schlimmer und geht viel tiefer. Spott ist eigentlich die öffentliche Bloßstellung von wunden Punkten. Es ist wie wenn man eine Wunde hat und da wird Salz reingetan und es brennt richtig, mit dem einzigen Unterschied, dass Salz wenigstens noch desinfiziert, aber der Spott ist nur destruktiv. Spott ist verbale Grausamkeit. Und ich glaube, viele von uns haben das erlebt, oft in der Kindheit, oft als Teenie, dass Leute sich über uns lustig machen. Und davon tragen wir echt tiefe psychologische Schäden. Das trägt man mit sich. Das beschäftigt einen noch, das prägt einen noch fürs Leben. Und so eine Erfahrung macht hier der Beter vom Psalm. Und bei ihm nimmt es die ganz konkrete Form an, dass die Leute sagen, wo ist denn nun dein Gott? Und der Gedankengang ist so, du glaubst doch an einen liebenden Gott, an einen Gott, der dir nur Gutes tun will, der dir hilft, wenn es dir schlecht geht, der eingreift, wenn du Probleme hast. Aber schau dir doch mal dein Leben an. Schau dir doch, wie es dir gerade geht. Wo ist denn dieser Gott, an den du glaubst? Offensichtlich ist er nicht da oder er ist nicht liebevoll. Und für jemanden, der an Gott glaubt, der sein ganzes Leben auf Gott baut, trifft das total ins Herz. Das ist total schlimm. Es trifft seinen Nerv. Es ist total zerstörend. Das heißt, wir haben einen äußeren Widerstand durch Feinde und Spott. Und das Zweite ist, wir haben tragische Lebensereignisse. Der Psalmist hier, der befindet sich in einer schlimmen Lage und wir wissen gar nicht ganz konkret, was es heißt. Also er beschreibt nicht konkret, ob er jetzt eine Krankheit hat, ob er einen Trauerfall hat in der Familie, ob irgendwelche Beziehungen in die Brüche gegangen sind, ob er seinen Job verloren hat. Wir wissen nicht genau, was es ist, aber wir sehen seine Beschreibung. Es ist offensichtlich eine Form von Leid, die jeder sehen kann, sodass die Leute spotten. Es ist offensichtlich, es liegt auf der Oberfläche. Und es ist etwas, was er so beschreibt in Vers 8. Gewaltige Wassermassen brausen und tosen, so als riefe eine Flut die andere herbei. Du hast sie geschickt, deine Wellen und Wogen rollen über mich hinweg. Er beschreibt hier eine lebensbedrohliche Situation, wo riesige Wassermassen da sind, die unkontrollierbar sind, die laut sind, die einen überwältigen. Es ist eine Situation, wo man Angst und Panik bekommt. So fühlt er sich, so ist sein Leben im Moment. Und dann sind da diese Wellen und Wogen. Und ich weiß nicht, ob von euch manche surfen. Da kann man das, glaube ich, hautnah miterleben, wie viel Kraft in so einer Welle steckt. Wenn die Welle einen umschlägt oder auf den Sand schlägt, das kann richtig wehtun. Aber hier geht es gar nicht mal um so einen Surfurlaub, sondern hier müssten wir vielleicht eher an einen Tsunami denken, an eine Welle, die zerstört. Und es wäscht über ihn rüber und schlägt ihn auf den Boden und kaum ist er wieder hoch und schnappt Luft, kommt schon wieder die nächste Welle. Und es kommt alles zusammen. Es ist nicht nur ein Ereignis in seinem Leben, sondern irgendwie geht alles schief und irgendwie kommt alles zusammen. Und am Anfang beginnt er diesen Psalm ja mit der Bitte, er sehnt sich nach frischem Wasser, was ihm eigentlich Leben bringen soll. Und hier kommt das Wasser, aber es wird zur Lebensbedrohung für ihn. Es überwältigt ihn. Es ist nicht die Erfrischung, die er braucht. Also das sind die äußeren Widerstände. Und dann gibt es den inneren Leidensdruck, den er erlebt. Da ist einmal die Niedergeschlagenheit und die zieht sich wie so ein Refrain immer wieder durch den Psalm. Ihr habt es gemerkt, ja, warum bin ich so traurig? Warum bin ich so bedrückt? Tiefe Trauer bedrückt mich. Trauer, Trauer, Trauer. Kommt die ganze Zeit, er ist niedergeschlagen. Er ist bedrückt. Und dann sagt er, Tränen sind meine Speise Tag und Nacht. Das heißt, er hat kein Essen, er isst im Moment nicht und er schläft nicht. Vielleicht kennst du das. Du wachst auf morgens und die negativen Gedanken sind schon da und sie kreisen. Und man will gar nicht in den Tag starten, weil man weiß, was da alles noch kommt. Und dann rafft man sich auf und man schleppt sich durch den Tag. Aber es ist so, als ob eine Wolke über einem hängt den ganzen Tag. Und jedes kleinste Ereignis, ob man sich irgendwo anstößt oder irgendwas fallen lässt, wird zur Riesenkrise und man bricht dann fast in Tränen aus. Und dann kommt es endlich nachts und dann kann man nicht einschlafen, weil man denken muss, wie schlecht es einem geht und was alles passiert ist und weil man sich Sorgen macht, um wie es weitergehen soll. Und dann schläft man mit Tränen ein und dann wacht man auf und der nächste Tag ist genauso. Und es nimmt kein Ende. Vielleicht weißt du, wovon der hier redet. Ich glaube, es ist fair zu sagen, dass der Psalmist hier wirklich mit Depressionen kämpft. Er ist ein seelisches Wrack. Es ist wirklich ein Klagepsalm. Und neben der Niedergeschlagenheit finden wir dann hier noch die Sehnsucht. Dieses Bild vom Hirsch ist echt krass. Wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Er stellt sich diesen Hirsch vor, der einen weiten Weg zurücklegt, um zum Fluss zu kommen, weil er weiß, da kann er trinken. Und dann kommt er zu diesem Fluss und der ist vertrocknet. Und er ist praktisch am Verdursten. Das heißt, die Sehnsucht, die er hier beschreibt, ist nicht einfach nur ein Interesse. So, das interessiert mich mal, ich finde das ganz interessant, ich will mich damit beschäftigen, sondern es ist etwas sehr Intensives. Es ist nicht nur etwas vom Kopf, sondern es ist etwas vom Herzen. Er braucht hier etwas, um zu überleben. Es ist lebensnotwendig. Es ist existenziell. Und was sehr spannend ist, ist, dass diese Sehnsucht nach Gott ist. Und das würde man nicht erwarten. Also wenn ich in dieser Situation wäre, das Erste, wonach ich schreien würde und was ich brauchen würde, wäre, hey, schaff mir endlich diese Feinde vom Hals, diese Leute, die mir das Leben zur Hölle machen. Hey, nimm doch endlich das Leid weg. Gib mir doch endlich den Job oder mach mich endlich gesund oder was es auch ist. Das wäre das, wo wir erwarten würden. Danach fragt er, das ist seine Sehnsucht. Aber noch größer als diese Sehnsucht, die er sicher hat, ist, dass er sagt, ich brauche Gott und Gott ist nicht da. Mir fehlt Gott in meinem Leben. Er glaubt immer noch an Gott, aber er kann Gott nicht mehr spüren. Gott ist keine erfahrbare Realität mehr in seinem Leben. Vielleicht kennst du das auch. Du betest und dein Gebet verkümmert schon, während du es aussprichst, oder wenn du es rauskriegst, dann geht es maximal bis zur Decke und kommt dann wieder zurück. Und die Lieder sagen dir nichts, du kannst nicht mehr von Herzen singen, es ist einfach nur Musik und du fühlst dich überhaupt gar nicht danach. Und wenn du Bibel liest, ist es total trocken, es bringt dir gar nichts. Und auch der Gottesdienst sagt dir irgendwie nichts, du gehst niedergeschlagen rein und gehst niedergeschlagen wieder raus. Und Gott fühlt sich so weit weg an, als ob er nichts mit deinem Leben zu tun hat. So fühlt sich der Psalmist an. Und es ist eine Phase geistlicher Dürre. Eine Trockenzeit, eine depressive Phase, auch im Glaubensleben. Das ist die Diagnose. Sehr bedrückend. Und es gibt jetzt typische Fehlschlüsse, die wir oft daraus ziehen, wenn wir jemanden treffen, der sowas hat, oder wenn wir das selber haben. Und das eine ist, der eine Fehlschluss ist, dass wir sagen, okay, wenn es einem so schlecht geht, wenn das passiert ist, dann muss es daran liegen, dass man irgendwas falsch gemacht hat. Und wir sind irgendwie so gepolt als Menschen und vielleicht auch als Deutsche, dass wenn es irgendwo ein Problem gibt, wenn irgendwas schief läuft, dann wissen wir, es gibt eine Ursache und wir finden sie heraus und wir gehen sie an und wir werden sie lösen. Und leider ist es bei vielen Christen auch so, dass wenn eine Leiterfahrung trifft oder wenn du dich so fühlst wie der Psalmist und es geht dir so dreckig, dass dann Leute sagen, ja, wie sieht's denn aus? Bist du denn gerade am Beten? Liest du denn gerade Bibel? Hast du denn das gemacht? Und dann wird so eine ganze christliche To-Do-Liste aufgelistet und gefragt, hast du das denn alles gemacht? Weil die Annahme ist, ja, wenn du das alles machen würdest, dann würde es dir nicht schlecht gehen. Das Problem ist, das Leben passt nicht in so ein einfaches Schema rein. In anderen Psalmen sehen wir, dass der Psalmist oft seine Schuld bekennt. Und er weiß, er hat gegen sein Gewissen gehandelt, er hat was Schreckliches getan und er weiß, dass es damit zusammenhängt, dass es ihm so schlecht geht und dass er mit Schuld zu kämpfen hat. Aber in diesem Psalm finden wir keine Spur davon. Nichts. Es liegt nicht daran, dass er was falsch gemacht hat. Es liegt nicht daran, dass er nachlässig war mit irgendwas. Sondern es ist einfach passiert. Es ist einfach Teil vom Leben. Und solche Trockenphasen, solche depressiven Phasen, die sind normal, auch wenn wir auf einer geistlichen Reise sind, Gott kennenzulernen. Die gehören dazu und man könnte wirklich die ganzen Leute der Bibel durchgehen. Mose, Elia, Johannes, Jesus, Paulus, die alle Wüstenzeiten durchgemacht haben in ihrem Leben, wo es ihnen nicht gut geht, wo sie sich genauso gefühlt haben, wie der Psalmist das beschreibt. Und das gehört auch dazu. Und ich möchte euch einfach diese falsche Erwartung nehmen, dass es, wenn man Christ wird, wenn man glaubt, dass man dann einfach so durchs Leben segelt und man berührt die Wasseroberfläche gar nicht, man schwebt so einfach darüber hinweg. Ist nicht so, leider. Aber der Psalm ist auch geschrieben, um uns zu helfen, damit umzugehen. Damit, wenn diese Phasen kommen, wir eine Stütze haben und wir erleben, dass Gott uns hilft. Also der erste Fehlschluss ist, wenn es mir schlecht geht, automatisch dann zu sagen, okay, ich habe was falsch gemacht, irgendwo ist der Fehler bei mir. Und der zweite Fehlschluss ist, sowas immer als notwendigerweise negativ anzusehen. Klar, es fühlt sich negativ an, gar keine Frage. Aber diese Sehnsucht, die wir hier im Psalm entdecken, die ist auch was ganz Besonderes. Ich glaube, dass diese Sehnsucht nach Gott unnatürlich ist, dass die nicht normal ist. Vielleicht ist es für dich nachvollziehbar, wenn man denkt an Konfessionslose oder Areligiöse, wie wir ganz viele hier in Potsdam und in Ostdeutschland haben. Die sind nie in die Kirche gegangen, die haben nie von Gott gehört. Es war einfach normal, Gott spielt keine Rolle. Und die meisten und viele dieser Menschen, die sagen, ich bin total zufrieden mit meinem Leben, ich brauche Gott nicht. Die spüren da jetzt keine Sehnsucht nach Gott, sie sagen, mir fehlt was, sondern viele sind sehr zufrieden. Aber ich glaube, dass es genauso zutrifft, auf Kirchengänge, auf Leute, die ihr Leben lang in die Kirche gehen, an Gott glauben. Ich glaube, dass es sogar da nicht normal ist, dass diese Leute eine Sehnsucht nach Gott haben. Denn es ist letztendlich eine Sozialisation. Man kann christlich aufwachsen, man geht in die Kirche, es ist eine Tradition, man macht es, weil man es macht. Man lernt das alles von der Pike auf, als kleines Kind glaubt man das. Aber es ist einfach Geschichte, ist einfach Teil vom Leben, aber es ist nicht etwas, wo die Leute sagen, hey, ich habe so eine Sehnsucht nach Gott und ich möchte da mehr lernen. Ich glaube, dass es nicht so darauf ankommt, ob wir religiös erzogen worden sind oder areligiös, ob wir in die Kirche gegangen sind oder nicht. Der entscheidende Unterschied ist die Frage, hast du Sehnsucht nach Gott in deinem Leben oder nicht? Das ist viel entscheidender für deine geistliche Reise, als wie du geprägt bist und wie du aufgewachsen bist. Und wenn du das merkst und du merkst, egal wie stark oder schwach das ausgeprägt ist, dass irgendwas in dir sich interessiert für Gott und irgendwas in dir dich vielleicht zu einem Gottesdienst zieht oder da Fragen sind und irgendwie hast du so ein Interesse, so eine Sehnsucht, da möchte ich dich fragen, woher kommt das? Und ich möchte dich ermutigen, dir selber die Frage zu stellen, weil ich glaube nicht, dass das normal ist. Vielleicht steckt in der Sehnsucht nach Gott bereits Gott selbst drin. Vielleicht hat er diese Sehnsucht in dein Herz gelegt. Und jetzt möchte ich endlich zu den Gegenmitteln kommen. Was machen wir, wenn wir mit dieser Sehnsucht konfrontiert sind, wenn wir vielleicht in so einer depressiven Phase drinstecken? Das erste ist, Gott sein Herz ausschütten. Und das macht der Psalmist hier vorbildlich. Die NGÜ übersetzt hier, ich will meinen Gedanken und Gefühlen freien Lauf lassen. Und ich finde die Übersetzung treffender, ich will mein Herz ausschütten. Ich will mein Herz ausschütten. Der Psalmist sagt hier, er macht Gott einen Vorwurf sogar. Er sagt, warum nur hast du mich vergessen? Warum hast du mich vergessen, Gott? Warum muss ich so traurig meinen Weg gehen? Er macht Gott einen Vorwurf. Hat Gott ihn wirklich vergessen? Ich glaube, man sieht, wenn man diesen Psalm liest, dass er genau weiß, dass Gott da ist und trotzdem macht er Gott diesen Vorwurf. Und wir lernen hier etwas ganz Tiefes über Gebet, über Ehrlichkeit, über sein Herz ausschütten. Der Psalmist, er sagt einfach so, wie es ist. Er bringt Gott seine Gefühle so, wie sie sind, inklusive den Vorwürfen. Gebet ist nämlich ein spontaner Ausdruck des Herzens. Da sagt man unmittelbar, wie es sich anfühlt. Und dann geht es nicht darum, ob das, was man sagt, theologisch ganz korrekt ist und ob es genau stimmt. Er hat die Freiheit zu sagen, Gott, warum hast du mich vergessen? Ist vielleicht theologisch nicht 100% korrekt. Es ist mehr so wie, Gebet ist mehr so wie ein Stück Fleisch, was der Metzger gerade rausgeschnitten hat und ist noch blutig und roh. Es ist mehr so, als wie ein Steak, was durchgegart ist und garniert und im 5-Sterne-Hotel sauber auf dem Teller liegt und alles Besteck ist rechtwinklig angeordnet. So, das ist vielleicht die saubere Theologie, wo alles ins Schema passt und schön ist. Aber Gebet ist oft so was ganz Rohes. Man kommt einfach, wie es sich anfühlt und man haut das alles raus. Die Zweifel, die Vorwürfe. Und weißt du was? Du kannst Gott nicht schocken. Gott hat schon viel Schlimmeres gehört, als alles, was du ihm vor die Füße knallen kannst. Die Beziehung, die der Psalmist hier zu Gott hat, die ist robust, die hält das aus. Die hält das aus, dass er auch mal sagt, Gott, warum hast du das getan? Warum bist du weg? Es gibt immer zwei Reaktionen auf Leid, wenn wir Leid in unserem Leben erleben. Das eine ist, den Glauben zu verlieren und zu sagen, an so einen Gott, der sowas zulässt, kann ich nicht glauben. Und die andere Reaktion ist, dass der Glaube vertieft wird. Und ich glaube, wenn man dieses Zweite erleben will, die Art, wie ich zu einer Glaubensvertiefung komme durch solches Leid, ist, dass ich auch so kämpferisch mich auseinandersetze mit Gott und ihm ganz ehrlich sage, hey, wieso ist das so? Warum ist das so? Und hier, glaube ich, sind wir an einem Punkt, wo es eigentlich ist, es der wunde Punkt des Christentums, wenn ich ehrlich bin. Der größte Vorwurf, der größte Einwand gegen das Christentum ist das Leid in dieser Welt. Aber ich glaube, dass es genau hier der Punkt ist, wo wir merken, dass der Glaube an Gott existenziell tragfähig ist. Auf eine Art und Weise, wie ich das beim Atheismus nicht sehen kann. Lass mich das erklären. Der Psalmist, er schreit hier zu Gott. Er schreit ihm alles raus, seine Angst, seine Verzweiflung, seine Trauer, sein Leid. Er legt es alles vor Gott und er macht ihm sogar Vorwürfe. Aber er glaubt immer noch an Gott. Er richtet all das an Gott. Er dreht Gott in dem Sinn nicht den Rücken. Es passiert alles noch in einer Beziehung drin. Und er hat immerhin die Chance und die Hoffnung, dass irgendwann eine Antwort zurückkommt. Vielleicht, wenn es auch nicht dann ist. Er sagt, irgendwann werde ich Gott noch dafür danken. Irgendwann wird er mir noch helfen. Diese Hoffnung hat er. diese Hoffnung, dass auch wenn im Moment nichts zurückkommt und auch wenn es sich im Moment so anfühlt, als ob Gott nicht da ist, dass es doch irgendwo ankommt und irgendwann was zurückkommt. Und was ist, wenn es Gott nicht gibt? Dann ist noch nicht mal die Chance da, dass irgendwann mal was zurückkommt. Dann ist das Leid, was wir erleben, dann können wir das klagen und rausschreien und es verhallt in der Weite des Universums und es kommt nie etwas zurück, weil da nichts und niemand ist. Dann ist das Leid, was wir erleben, einfach nur Zufall, kalter Zufall, der sich nicht für uns interessiert. Dann hast du Pech gehabt im Leben. Wenn es Gott gibt, dann gibt es wenigstens die Chance, dass du eine Antwort bekommst auf deine Frage, warum. Dann gibt es wenigstens die Chance, dass es Trost gibt, dass dein Leid noch irgendeine Bedeutung bekommt. Wenn es Gott nicht gibt, gibt es diese Möglichkeit nicht mehr. Gottes Herz ausschütten, offen umgehen, ist jetzt ein Gegenmittel, wenn wir in so einer Phase drinstecken. Das zweite ist Gemeinschaft mit Gottes Volk. Das Problem, was der Psalmist hier hat, ist, dass er weit weg ist von Jerusalem. Er ist im Hermongebirge, das ist heute an der Grenze zwischen dem Libanon und Syrien, damals im äußersten Zipfel von Israel, 200 Kilometer weg von Jerusalem. Er ist weg von da, wo damals Gottes Gegenwart war, von da, wo Gottesdienst ist, wo das Volk Gottes feiert. Und was er macht in dieser Situation ist, er erinnert sich zurück an die Zeiten, als er mit Freunden und mit Gottes Volk gejubelt hat und gedankt hat und getanzt hat und in der Gegenwart Gottes war, weil er sich das wünscht. Aber er hat es im Moment nicht mehr. Ihm fehlt diese Gemeinschaft. Und ich glaube, dass wir in unserer westlichen Kultur den Gemeinschaftsaspekt oft völlig unterschätzen. Wir glauben, ich kann meinen eigenen Weg finden. Ich kann meine geistliche Reise allein gestalten. Ich kann selber meine Fragen formulieren und selber meine Antworten finden und alleine zu Gott finden. Und ich brauche dazu keine Gemeinschaft, ich brauche keine Kirche, ich brauche keine anderen Leute, sondern ich kann das alles alleine. Und das ist eine völlige Ausnahmeerscheinung. Alle großen Weltreligionen, und ich würde sagen, die meisten Kulturen und Gesellschaften in unserer Welt sehen das anders. Die sagen, Gemeinschaft ist ein Schlüssel für die geistliche Reise. Und der Psalmist würde voll zustimmen, weil das ist das, was ihm gerade fehlt. Er hat keine Gemeinschaft. Und bei uns ist es oft so, wenn es uns schlecht geht, dann treten wir den Rückzug an. Und genau dann, wenn es eigentlich am wichtigsten wäre, dass andere Leute da sind, die uns helfen, die uns zuhören, die uns vielleicht auch einen weisen Rat geben können, genau dann, wo wir es brauchen, ziehen wir uns zurück in unsere eigene Kammer, weil es uns schlecht geht und wollen die Privatsphäre haben. Und wir machen das, was kontraproduktiv ist. Gemeinschaft nach Gott und eine Gemeinschaft von Leuten, die zusammen sagen, wir wollen Gott finden und wir wollen Gott suchen und wir wollen gemeinsam auf die Reise gehen, ist ein Schlüssel, wenn wir Antworten finden wollen auf unsere Fragen. Und das Dritte, und das ist vielleicht das Wichtigste, ist, sich selbst die Wahrheit predigen. Es gibt drei Hoffnungsverse in diesem Psalm. Der eine wird wiederholt, es ist Vers 6 und 9. Wo er sagt, warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott. Denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Und das erste Interessante, was wir hier sehen, ist, dass er mit sich selber redet. Er spricht seine eigene Seele an. Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Er stellt sich auf eine Art selber in Frage. Er führt ein Selbstgespräch. Das heißt, was sollen wir machen, wenn wir in so einer Phase drinstecken, wenn es uns so schwer geht? Wir müssen eine Außenperspektive auf uns selber bekommen. Wir müssen eine Außenperspektive auf uns selber bekommen. Wir müssen uns selbst ein Gegenüber bilden, dass wir zu uns selber reden können. Und dass der Toni in mir sagen kann, der Toni, der glaubt, hey, es wird noch gut, es wird noch Hoffnung kommen, Gott wird noch was tun. Dass der zum Toni sagt, der depressiv ist und ihm sagt, hey, gib nicht auf. Dieses innere Zweigespräch, dass sich selber die Wahrheit predigen. Sich selber auffordern, sagen, hoffe auf Gott, warte zuversichtlich auf Gott, selber zu sich reden. Für unser geistliches Wachstum reicht es nicht, wenn wir einfach nur passiv sind. Es reicht sogar nicht, einfach passiv eine Predigt zu hören, einfach passiv Bibel zu lesen. Wir müssen einen aktiven Schritt gehen, wo wir die Wahrheit nehmen, die wir hören, und wo wir uns selbst predigen und unserem eigenen Herzen predigen. Das ist das Evangelium, das ist das, was wir in dieser ganzen Reihe machen. Wir wollen einen Weg finden, um gesund mit unseren Gefühlen umzugehen. Und in unserer Gesellschaft ist es oft so, dass unsere Gefühle einfach akzeptiert werden, wie sie sind, und sie werden so stehen gelassen. Und dann gibt es die religiöse Reaktion, die Gefühle zu unterdrücken. Aber was wir hier sehen ist, wir nehmen unsere Gefühle, wir drücken sie aus, wie sie sind, ganz offen und ehrlich und authentisch vor Gott. Aber dann setzen wir unseren Gefühlen Wahrheit entgegen und predigen uns selbst. Und die Wahrheit, die in diesem Psalm über Gott drin steckt, ist genial. Er nennt Gott einen lebendigen Gott, mein lebendiger Gott. Er sagt, Gott wird mir helfen. Das heißt, er glaubt, Gott ist ein Gott, der helfen kann, der sich ihm zuwenden wird. Er sagt, es ist mein Gott. Und das sagt er genau da, wo er Gott vorwirft, warum er ihn vergessen hat. Aber es ist immer noch sein Gott, mein Gott. Und dann dieser Vers, der Herr wird mir seine Gnade schenken und in der Nacht begleitet mich sein Lied. Gottes Gnade, Gottes Güte. Da ist ein Fragezeichen dahinter, ganz klar. Aber es ist eine Wahrheit, an der er versucht, sich festzuklammern. Und dann nennt er Gott den Gott meines Lebens. Den Gott, an dem ich in jeder Situation festhalten werde, wenn es mir gut geht und wenn es mir schlecht geht. Und dann Gott mein Fels. Es ist interessant, dass in dem Klagepsalm darüber, dass Gott weit weg ist, dass Gott abwesend ist, Gott auf eine Art so präsent ist. 22 Mal wird Gott erwähnt in diesem Psalm mit verschiedenen Titeln. Und irgendwie merkt und erfährt der Psalmist, dass der Schmerz der Trennung auch eine Art ist, Gottes Gegenwart zu fühlen. Und zum Schluss möchte ich uns verstehen helfen, eine Wahrheit über Jesus. Denn dieser Psalm ist, glaube ich, ein Psalm, der uns hilft zu verstehen, wie Jesus sich gefühlt hat, als er am Kreuz war. Die Psalmen geben uns einen Einblick in das, was Jesus für uns durchgemacht hat. Jesus hat gesagt, bevor er ins Kreuz gegangen ist, meine Seele ist bedrückt bis zum Tod. Tiefe Trauer und Unruhe bedrückt meine Seele. Und er hat dieselben Worte benutzt, die wir in diesem Psalm finden. Es sind die gleichen Worte. Es ist das gleiche Gefühl, was Jesus erlebt hat. Und Jesus hat auch erlebt, dass er Feinde hatte und dass ihn Leute verspottet haben. Was war die Frage, die man Jesus gestellt hat, als er am Kreuz hing? Die Leute haben gesagt, er hat auf Gott vertraut. Gott soll ihn jetzt befreien, wenn er Freude an ihm hat. Er hat doch gesagt, ich bin Gottes Sohn. Das ist nichts anderes als die Frage, wo ist denn dein Gott? Jesus hing am Kreuz. Und wo war Gott? Er wurde verspottet. Er hat das erlebt. Und dann hat er am Kreuz gebetet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist ein Zitat aus Psalm 22, aber es hätte genauso ein Zitat hier aus Psalm 42 sein können. Mein Gott, warum hast du mich vergessen? Jesus hat am Kreuz die maximale Leidenstiefe der Psalmen ausgelotet. Er hat viel tieferes Leid erfahren als der Psalmist, der das geschrieben hat, und als wir das je erfahren können. Und er hat das gemacht, um uns mit Gott zu versöhnen, damit wir mit Gott in Beziehung treten können. Das heißt, er hat uns einen tieferen Einblick gegeben in diese Gnade, von der Psalmist schreibt. Der Psalmschreiber hat festgehalten an einem gnädigen, liebenden Gott. Wir heute können viel mehr und besser sehen, wie groß diese Gnade ist und wie tief diese Liebe ist. Denn die Gnade Gottes hat durch Jesus eine neue Dimension bekommen, weil wir jetzt wissen, was für ein Leid er für uns durchgemacht hat, was für einen hohen Preis er für uns bezahlt hat, um uns gnädig zu sein. Ich möchte beten. Gott, du weißt, wo jeder hier im Raum gerade steht. Du weißt, wer gerade wirklich eine schwere Phase durchmacht. Du weißt auch, wenn es uns vielleicht gerade gut geht und wir können im Moment nicht so mitfühlen mit diesem Psalm, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du uns begegnest, sei es in dieser tiefen Phase, wo du weit weg scheinst. Und wenn wir nicht da sind, dass du uns vorbereitest auf diese Zeiten. Ich wünsche mir, Gott, dass jeder hier erlebt, dass du voller Gnade bist und voller Liebe. Hilf du uns. Danke, dass du bei uns bist. Amen.